Wen nehme ich mit nach Frankreich? Soll ich den Mario Gomez wirklich wieder mit ins Team aufnehmen? Also der hat mich doch schon früher enttäuscht, öfters mal. Der war noch nie so richtig mit Einsatz dabei und immer wenn es wichtig geworden ist, dann hat er die Dinger versemmelt. Soll er dabei sein? Oder soll ich die Jungen mitnehmen? Den Brandt, den Weigel, Kimmich, Sané. Soll ich denen eine Chance geben? Sind die schon fähig genug für so ein Turnier? Oder ist vielleicht gerade das Unbekümmernde, das Leichte an ihnen wertvoll für alle? Schwierig, schwierig, diese Entscheidung. Und den Podolski. Also so richtig überzeugt hat der mich in letzter Zeit ja wirklich nicht. Aber ich mag ihn halt so gern. Schweinsteiger und Hummels sind eigentlich beide verletzt. Irgendwie ein Risiko, die mitzunehmen. Vielleicht werden sie ja sogar zu einer Last fürs Team. Aber ich sehe dann halt in den beiden doch auch Stützen, wenn es drauf ankommt. Und wertvolle Spieler, wenn man sich mal gegen harten Widerstand durchkämpfen muss. Puh, immer diese schweren Entscheidungen. Sie hörten Gedanken aus dem Kopf von Bundestrainer Joachim Löw von vor ungefähr 2 Wochen. Es ist ja keine einfache Aufgabe, die er da gehabt hat, eine Mannschaft, eine Siegermannschaft zusammenzustellen, den neuen Europameister zu formen. Und ich bin sicher, er hat sich was dabei gedacht, als er diese Aufgabe angenommen hat, so wie es Jogi Löw immer macht. Er denkt sich immer was, wen er mit in sein Team nimmt. Das hat man schon in den letzten Jahren gemerkt, als er das öfters schon gemacht hat. Er hat immer wieder bei seinen Mannschaftsaufstellungen immer eine Überraschung mit dabei gehabt. Da war meistens irgendein Spieler dabei, da konnte keiner mit rechnen, dass er den mitnimmt. Selbst die selbsternannten Oberexperten in den Redaktionsstuben und an den Stammtischen, die haben damit nicht gerechnet, dass der jetzt auch noch mit darf. Und dann hat man solche Reaktionen gelesen wie, wow, dass er diesem Joshua Kimmich das schon zutraut mit 18, das ist echt überraschend. Oder, was findet er bloß immer wieder an diesem Podolski? Der bringt doch gar nichts mehr. Überraschend, dass er dabei ist. Oder auch, dass er den Weigel dabei haben will. Hätte nicht der Ginter viel bessere Voraussetzungen mitgebracht? Überraschend. So ähnlich waren die Reaktionen auf die Nominierungen. Und die Reaktionen auf die Nominierung gab es nicht nur bei der Mission Europameister 2016 so, sondern ich bin fast sicher, die gab es auch schon damals, als Jesus sein Team zusammengestellt hat für die Mission, das Evangelium in die Welt zu tragen. Da hat man mit manchem rechnen können, wer da dabei sein wird. Also die 11 Jünger, die noch übrig sind, die waren quasi gesetzt. Das war klar, dass Jesus die beteiligt. Die hat er ja quasi auch ausgebildet, dass sie sein Evangelium hören und weitertragen. Die waren schon zu seinen Lebzeiten Stammkräfte, haben Erfahrung mit ihm und seiner Botschaft und die bringen die nötigen Gaben auch mit. Klar, dass er die in sein Team nimmt. Dazu dann vielleicht ein paar, die persönliche Wunder erlebt haben, die vielleicht geheilt worden sind. Ist ja auch irgendwie logisch, dass die Botschaft Jesu weitertragen. Das tun sie ja schon ganz automatisch, wenn sie ihre Lebensgeschichte erzählen. Also, dass die im Team dabei sind, war auch keine Überraschung. Aber dann gab es da noch eine überraschende Nominierung und die hat vermutlich sogar die Experten damals erstaunen lassen. Das war völlig abwegig, dass der auch mit in das Jesus-Team hineinkommt, außerhalb jeglicher Spekulation. Und wenn wir damals als Experten gefragt gewesen wären, dann wären wir wahrscheinlich gerade wegen unserem biblischen Fachverstand auch erstaunt gewesen, dass Gott den mitnimmt. Der kommt nämlich aus dem falschen Lager. Wie soll der das können, kann man sich fragen. Und sogar er selber war völlig überrumpelt, dass er von Jesus ins Team berufen worden ist. Ausgerechnet er. Und es klingt dann auch ein bisschen wie auf einer Pressekonferenz, was er, Paulus, im 1. Timotheus 1 in Versen 12 bis 17 schreibt. Ich lese ihn mal vor, was Paulus zu seiner Nominierung zu sagen hat. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mich stark gemacht und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt. Mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Es ist schon ein bisschen ein märchenhafter Aufstieg, was dieser Paulus da erlebt. Aus einem Lästerer und Verfolger, aus einem Gegner von Jesus, wird dann später die zentrale Figur in der Missionsgeschichte. Jesus nimmt Paulus in sein Team mit hinein und er beauftragt ihn, dass er diese Botschaft in die Welt trägt. Also damals, da bin ich sehr sicher, liebe Leute, da war es eine Sensation. Oder vielleicht sogar ein großer Schrecken. Der Paulus darf mitmachen, ausgerechnet der. Also mit dem konnte keiner rechnen, dass der von Jesus berufen wird. Das wäre der Letzte gewesen, dem er es zugetraut hätte. Wenn heutzutage manche Fußballer erzählen, wie sie vom Anruf des Bundestrainers und in ihrer Nominierung total überrascht werden, dann ist das eine Winzigkeit gegenüber das, was der Paulus erlebt hat. Wie Jesus dem Paulus mitgeteilt hat, dass er im Team mit dabei ist. Jesus hat den Paulus nicht am Handy irgendwo am Pool in der Karibik erreicht, wie es die Fußballer oft erleben, sondern als er auf der Reise nach Damaskus war, um Christen zu verfolgen. Der Paulus hat nicht nur aus Freude seinen Cocktail wegstellen müssen, sondern ihn hat es vom Pferd geworfen und er hat Angst bekommen. Und Jesus hat ihn nicht nur vom Urlaub ins Trainingslager beordert, sondern er hat ihn erst mal 3 Tage blind gemacht. Hat ihn nach Damaskus zum Hananias geschickt. Bei Paulus hat es schon ein wenig Spektakel gebraucht, dass der sich ins Missionsteam berufen hat lassen. Er war wirklich ein Überraschungsnominierter. Als Experte in Sachen Religion in der Zeit damals, da musste man die Stirn runzeln darüber oder musste eigentlich fragen, warum macht Gott sowas? Vielleicht haben sich die Jünger das gefragt. Was findet er eigentlich an diesem Paulus? Der hat doch Christen gejagt. Der hat sich sogar gefreut, wenn Christen leiden mussten und getötet worden sind. Kann man nachlesen in der Apostelgeschichte 8. Und dass er ausgerechnet den dabei haben will. Hätte es nicht bessere gegeben, wie zum Beispiel den Nikodemus. Das war einer der oberen Juden, der hat zum Glauben gefunden an Jesus. Der hat Jesus kennengelernt, der hätte doch die viel besseren Voraussetzungen mitgebracht. Warum nicht der, warum Paulus? Ich bin sicher, wenn es damals schon Internet gegeben hätte, oder zumindest Journalisten, dann wäre Jesus mit der Kritik und völligem Unverständnis über seine Wahl überflutet worden. Das ist nämlich überhaupt nicht logisch, diese Nominierung von diesem Christenhasser. Und Paulus spricht dann auch nicht von Logik, als er darüber nachdenkt, warum er das Amt bekommen hat. Er kann es selber kaum verstehen. Er spricht in seinem Brief an Timotheus später dann von Barmherzigkeit und Gnade. Das sind in diesem Text die 2 ganz gewichtigen Begriffe in dem Predigttext. Durch die Barmherzigkeit und durch die Gnade des Herrn Jesus fällt die Wahl auf ihn. Das ist interessant. Es ist nicht seine eigene Fähigkeit. Es ist kein Erfolg, der für Jesus zählt, weil da hat Paulus überhaupt nichts vorzuweisen für ihn. Vielleicht, wenn man ganz wohlwollend dem Paulus gegenüber wäre, dann könnte man noch seinen Eifer benennen. Dann könnte man sagen, das ist einer, der eifert, der sich einsetzt. Denn das hat er zweifellos, einen Eifer, aber eben für die falsche Sache. Paulus hat sich selber mit nichts qualifiziert für diese Aufgabe, für diesen Job, für dieses Amt. Es ist einzig und allein die Einstellung, die Jesus ihm gegenüber entgegenbringt, das ist das, was den Ausschlag gibt. Kein eigener Verdienst, keine eigene Leistung, nicht mal einen halbwegs vernünftigen Bewerbungsgrund bringt Paulus mit. Er wird beauftragt, einzig und allein, weil Jesus ihn dabei haben will. Weil Jesus Gutes über ihn denkt. Weil Jesus ihm gnädig ist und barmherzig ist. Gnade und Barmherzigkeit, das ist der Grund, warum er dabei sein darf. Ein bisschen so wie der Löw dem Podolski gegenüber, gell? Da ist vielleicht auch Gnade und Barmherzigkeit, dass der mit darf. Zumindest denken das manche. Gnade und Barmherzigkeit Jesu. Wenn wir ganz ehrlich sind zu uns selber, dann haben wir es ähnlich wie der Paulus eigentlich auch nicht verdient, zu Jesus zu gehören. Es ist keine von unseren Leistungen, mit der wir uns qualifiziert hätten. Da können wir noch so fleißig trainieren im Bibellesen. Oder da können wir unsere Erfolge aufzählen, wie dass wir doch zum Beispiel getauft sind oder dass wir in der Kinderkirche waren früher oder dass wir ganz ordentlich mit unseren Mitmenschen umgehen. Das alles qualifiziert uns nicht für die Berufung Jesus Christi, sondern einzig und allein seine Gnade und seine Barmherzigkeit. Nur weil er barmherzig ist und gnädig mit uns ist, das ist entscheidend. Und deshalb können wir so wie Paulus sagen, und vielleicht müssen wir uns das auch immer wieder mal sagen, wir standen als Sünder da und ich bin der Erste unter ihnen. Das muss man sich immer mal wieder klar machen, dass wir Sünder waren. Der Paulus, der macht sich das klar. Das liegt ihm auch später noch ständig vor Augen. Der ist da ganz ehrlich zu sich selber und auch ehrlich zu den Menschen um sich herum. Er versucht gar nicht, in seiner Vergangenheit irgendwas schön zu reden. Er weiß ganz genau, dass er so weit weg von Gott war, wie es eigentlich nur irgendwie geht. Also seine Sünde war gewaltig. Mit Sicherheit auch größer als unsere. Wer Christen verfolgt, der tut wirklich schlimme Dinge. Wir haben gerade vorher den Text im Alten Testament gehört. Da wäre das knifflig gewesen. Aber auch da hat Gott schon gesagt, ich will nicht, dass man stirbt, dass der Sünden tut, stirbt. Daran habe ich keinen Gefallen. Der Paulus ist ehrlich zu sich selber. Er nimmt die Sünde ernst und er erkennt seine Sünde in diesem einen Moment, als Jesus ihm begegnet da vor Damaskus. Es braucht diesen Moment und auch dass später ihn Hananias beruft, dass er seine Sünde überhaupt erstmal erkennt. Er war sich vorher überhaupt nicht bewusst seiner Sünde. Vermutlich ist das, was uns auch so beeindruckt, wenn wir Lebensgeschichten hören, die auch so eine radikale Wende erfahren. Es gibt die ja, diese Lebensgeschichten, und manchmal hört man die ja auch öffentlich, gell, wo einer wirklich ganz am Ende war und wo einer wirklich auch sagt, was er alles wirklich Schlimmes getan hat und wie er dann zu Jesus gefunden hat. Menschen zum Beispiel, die im Gefängnis sind und da dort zu Jesus finden oder so. Diese Lebensgeschichten sind eindrücklich. Und manchmal schauen wir auch ein bisschen neidisch auf solche Lebensgeschichten vielleicht. Wobei ich ehrlich gesagt nicht neidisch bin auf das, was die Leute erleben müssen. Aber es gibt schon einen Grund, auf den man neidisch sein kann, nämlich, dass denen einfach ganz offensichtlich klar vor Augen geführt worden ist, dass sie Sünder sind. Und das fehlt bei uns vielleicht manchmal, das müssen wir uns vielleicht manchmal auch wieder klar machen, dass wir Sünder waren. Dass wir uns das nicht selber wegerklären. Paulus hat dieses Erlebnis mit Jesus dazu gebraucht. Er hat die Blendung und die Stimme Jesu gebraucht, die ihn hat entdecken lassen, dass er Gnade nötig hat. Eine Gnade, die es tatsächlich gibt, auch für jemand wie ihn. Eine unglaublich starke Gnade. Wir haben ja es gerade eben in dem Lied gesungen, deine Gnade reicht bis ans Ende der Welt. Und da gehört so jemand wie der Paulus auch dazu. Diese Gnade ist riesengroß, aber man muss erst mal entdecken, dass man diese Gnade auch braucht. Es ist so gut, dass wir diese Gnade haben von Jesus und seine Barmherzigkeit, dass die nicht aufhört, so wie unsere oft, dass sie nicht an Grenzen kommt. Sie reicht auch noch zu dem, der so weit weg von Gott ist, wie es weiter nicht geht. Sogar ein Lästerer und ein Verfolger wie Paulus wird von Gott angenommen und lässt sich berufen, trotz allem, was er getan hat, trotz Vergehen, trotz Schuld. Und das allein ist doch der beste Beweis, wie groß diese Gnade Jesu ist, wie groß auch die Erneuerungskraft dieser Gnade ist, dass da Neues draus entstehen kann, wenn man das Evangelium hört. Wenn man es als Sünder hört, im Bewusstsein, dass man Sünder ist. Ich glaube, dass die Menschen, die so eine 180-Grad-Wende in ihrem Leben vollzogen haben, dass die das eben erlebt haben. Sie sind abhängig von der Gnade Gottes, sie brauchen das. Das ist ein Vorteil vielleicht gegenüber uns. Denn bei uns ist vielleicht schon so, dass man auch irgendwie der heimlichen Gefahr verfallen kann, dass man sich letztlich doch irgendwie selber auch rechtfertigen will. Dass man das aufzählt, was man halt gut hinbekommen hat. Das ist ja auch wertvoll, aber das rechtfertigt uns nicht. Wir sollten uns auch eingestehen, dass wir als Sünder vor Christus stehen, als denen, die Gnade brauchen. Und ich würde Ihnen das empfehlen, dass Sie Jesus das ganz ehrlich sagen und auch sich selber das sagen, sich nicht die Augen davor verschließen. Denn wenn man das wirklich so einsieht und wenn man das wirklich so annimmt, wie der Paulus das angenommen hat, dass man Gnade und Barmherzigkeit braucht, dann gibt es die Gelegenheit, dass sich dadurch ganz neue Wege eröffnen. Paulus schreibt es ja so schön im Predigtext. Mach mal nochmal zurück ein bisschen, da in Vers 14 ist es. Es ist aber desto reicher geworden, die Gnade unseres Herrn. Und dann geht es nämlich weiter. Mitsamt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Mit der Gnade wird auch automatisch der Glaube und die Liebe reicher. Vielleicht ist das was Sie heute Morgen aus diesem Predigtext für sich mitnehmen können. Durch die große Gnade Jesu, die er uns geschenkt hat, und wenn wir die annehmen, dann wird auch der Glaube und die Liebe in euch groß. Das hängt zusammen. Oder vielleicht kann man auch umgekehrt sagen, ohne die Gnade, oder wenn man meint, man braucht nur ein bisschen Gnade von Jesus, dann ist auch der Glaube und die Liebe nur klein und schwach. Jedenfalls nicht so reich, wie er sein könnte. Aus der Gnade heraus kann sich die Liebe entfalten und der Glaube entstehen. Wir brauchen das, wir brauchen diese Gnade Jesu. Und für mich ist das am Paulus die entscheidende Einsicht in seinem Leben gewesen. Deshalb möchte ich gerne in die Worte mit einstimmen von Vers 15 da. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Für mich als Sünder ist er gekommen, um mich selig zu machen, um mir Gnade zu bringen. Das war es, warum Jesus in die Welt gekommen ist, um mich Barmherzigkeit erfahren zu lassen. Jesus ist nicht zuerst gekommen, um das Gesetz Gottes durchzuboxen oder wieder aufzurichten. Er ist nicht gekommen, um das wieder gerade zu biegen, was in 2500 Jahren am Gesetz so verdreht worden ist, in der Geschichte des Volkes Israels. Er ist auch nicht zuerst als Wundertäter oder als Wunderdoktor in die Welt gekommen. Hat er gemacht, aber das war nicht sein erstes Anliegen. Er ist auch nicht als politischer Rebell in die Welt gekommen zuerst und auch nicht als Gründer einer Religion und er ist nicht mal mit dem Ziel in die Welt gekommen, den Gerechten mit Streicheleinheiten sich wohlfühlen zu lassen und Selbstvertrauen zu geben. Das tut er alles, aber Jesus ist zuallererst gekommen in die Welt, um Sünder selig zu machen. Und ganz vorne in dieser Schlange der Bedürftigen, da stehe ich und sie. Ich glaube, dieser Blick auf Jesus schenkt dem Paulus den Glauben an den Herrn. Es ist nämlich ein anderer Blick, wenn man sich als Abhängiger der Gnade auf Jesus sieht, als wenn man denkt, das ist halt ein politischer Rebell oder ein Vorbild in Wundertaten oder eben der Nächstenliebe. Das ist ja alles auch. Aber dieser Blick, den ich kriege auf Jesus, wenn ich weiß, ich bin abhängig von seiner Gnade und ich darf die auch annehmen, weil er deshalb gekommen ist, das zeigt mir, wer Jesus ist. Das schenkt mir dann auch diesen Glauben, von dem Paulus da spricht. Deshalb wird der Glaube auch reicher mit der Gnade und die Liebe Jesu. Die Liebe Jesu, zu denen er eigentlich verfolgt ist. Mit der Gnade wird der Glaube und die Liebe reicher. Das hat wahrscheinlich Paulus schon damals dann gemerkt. Die Liebe untereinander, die ist nämlich in den ersten Begegnungen auch gleich mal kräftig gefordert. Von ihm und dann auch von den anderen. Denn Jesus macht ja was ganz Spannendes mit der Nominierung von diesem Paulus. Er nimmt diesen Paulus, einen Christenhasser, einen Verfolger, und setzt ihn mitten rein in eine Schar von Jüngern. Ich bin sehr sicher, dass die ihn nicht wirklich gut leiden konnten damals. Da wird keiner von den Jüngern gesagt haben, schön, dass du da bist, Paulus, komm doch mit dazu, schön, dass du mit am Start bist, wir erklären dir mal, wie das geht mit der Verkündigung vom Evangelium. Ganz sicher nicht. Ich bin fast sicher, die waren geschockt, dass Paulus dazugehört. Die haben wahrscheinlich innerlich die Augen verdreht und haben sich Fragen gestellt, ausgerechnet der, was denkt sich unser Herr im Himmel denn dabei, dass er den beruft? Der macht uns ja damit auch das Leben schwer. Muss man sich mal klar machen, was da für eine Dynamik drinsteckt in der Gemeinde der ersten Jesus-Nachfolger. Die sind sich nämlich überhaupt nicht alle grün. Die haben nicht mal die gleiche Geschichte, nicht mal die gleichen Erfahrungen mit Jesus. Die glauben auch nicht gleich. Das ist wirklich ein Pulverfessler, das Jesus mit seiner Nominierung da zusammenstellt. Da rumort's. Und irgendwann explodiert's dann auch. Da gibt's Knatsch im Teamhotel. Das kann man Galater 2 nachlesen, wenn man das möchte, wie Petrus dann mit Paulus in Streit gerät. Aber das ist heute nicht unser Thema. Das gucken wir uns ein anderes Mal an. Ich würde sagen, dass die Liebe, von der Paulus hier spricht in diesem Text, dass die gerade für die ersten Christen ganz besonders wichtig war. Es war nämlich nicht selbstverständlich, die Liebe zu dem Nächsten. Es war die Liebe, die ihm aus der Gnade Jesu geschenkt worden ist. Dass er mit anderen Christen für eine gemeinsame Sache einstehen kann. Paulus war ein Eiferer, ein emotionaler Typ, aber im Kreis der Jünger, da ist er erstaunlich barmherzig geworden. Es ist genau diese Barmherzigkeit, die Liebe, die von Jesus ihm geschenkt wird. Und es geht eben, auch bei so einem Eiferer. Man kann barmherzig sein, man kann sich von der Liebe Jesu leiden lassen, wenn man weiß, dass man selber durch die Barmherzigkeit und Gnade erst überhaupt zu ihm gefunden hat. Dann kann man das. Sogar zu denen kann man eine Liebe entwickeln, deren Gegner man vorher war. Sogar das geht. Jesus würde sonst nicht fordern, dass wir unsere Feinde lieben, wenn er nicht wüsste, dass das geht. Ich finde es ehrlich gesagt immer wieder erstaunlich, wenn man vor so einem großen Fußballturnier sieht, wie aus Einzelspielern so eine Mannschaft entsteht. Jogi Löw hat ja nur wenige Wochen Zeit gehabt, um eine Mannschaft zu formen, die demnächst Europameister wird und der in jeder für den anderen eintritt. Und ich bin fast sicher, dass es ihm auch dieses Jahr wieder gelingt, dass er Spieler, die das ganze Jahr über Konkurrenten waren, die waren sogar manchmal erbitterte Gegner, dass die jetzt auf einmal in kurzer Zeit zusammenfinden zu einem Team. Das sind im deutschen Team ja die Bayern-Spieler, aber eben auch die Konkurrenten aus Dortmund. Und es ist erst wenige Wochen her, da sind die in Berlin als Gegner auf dem Platz gestanden. Da gab es Provokationen in der Öffentlichkeit im Vorfeld, da haben sich die Fanlager gegenseitig niedergeschrien, die einen haben über die anderen gewonnen, haben sie besiegt und jetzt auf einmal kicken sie alle miteinander fürs deutsche Team. Einig und miteinander. Wenn dann der Bayern-Spieler Thomas Müller Tore schießt, dann jubeln auch die, die sonst schwarz-gelb tragen. Ganz plötzlich können sie dem Thomas Müller auch zujubeln. Oder wenn Mario Götze und Mats Hummels gute Aktionen machen, dann werden sich auch die Fans freuen, die vor wenigen Wochen noch gepfiffen haben über die beiden. So mancher Schalke-Fan ist froh um die Spieler aus dem ansonsten ungeliebten Dortmunder Lager. Sogar das geht. Ein Torwart vom FC Barcelona in unserem deutschen Team feuert den Mittelfeldstrategen vom Erzrivalen Real Madrid an. Und vorne passen sich die Offensivspieler von Besiktas Istanbul und dem Erzfeind Galatasaray Istanbul die Pässe zu. Ist doch spannend, wie das funktioniert. In so kurzer Zeit, in einem Team, findet man zusammen. Auch mit denen, die vor kurzem noch der Gegner waren. Man nennt es im Fußball den Teamgeist, der so ein bisschen da entstehen soll in dieser Vorbereitungszeit und der vielleicht gewachsen ist. Wir werden heute Abend ja sehen, ob es funktioniert hat. Bei uns Christen ist es der Geist Gottes, der uns zusammenführt, der uns zusammenbringen kann. Und zwar als ganz verschiedene, mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und Vergangenheiten und Glaubensweisen. Ja, vielleicht sogar mit welchen, die uns Gegner waren. Wenn wir aus der Gnade heraus leben, dann wird der verbindende Glaube und die Liebe zueinander groß. Dann entsteht Gemeinde durch den Geist Gottes. Aber eine Frage muss man jetzt schon noch stellen. Wie wird aus so einem guten Team dann wirklich auch der Europameister? Also eins ist natürlich klar, in den entscheidenden Momenten geht es wirklich um den Zusammenhalt und dass der wichtiger ist als alles andere. Wenn es ums Weitergehen geht, wenn es ums Weiterkommen geht, dann in den entscheidenden Spielen, dann darf man sich nicht im Klein-Klein verlieren. Dann darf kein Neid aufkommen von denen, die am Rand stehen, auf die, die mitspielen dürfen. Dann kann man sich nicht leisten, dass man die Unterschiedlichkeiten in den Vordergrund stellt, weder in der Nationalmannschaft und auch nicht in der Gemeinde. Wenn es darauf ankommt, muss man zusammenstehen. Wenn es wirklich darum geht, dass man vorwärts kommen will, dann muss man solche kleine Uneinigkeiten auch mal übersehen. Und Jogi Löw sagt es immer so treffend, dann muss man sich in solchen Momenten einem gemeinsamen Ziel unterordnen. Dann braucht es den Blick auf das Ziel, den Blick auch weit nach vorne, auf das, was man miteinander erreichen kann. Der DFB hat das Quartier von unserer Nationalmannschaft am Genfer See, das da ja so herrlich liegt, bis zum 10. Juli gebucht. 10. Juli ist der Tag vom Finale. Man geht davon aus, dass man ins Finale kommt. Man rechnet mit diesem Ziel. Es wäre auch Quatsch gewesen, wenn man das Hotel nur bis zum Ende der Vorrunde gebucht hätte und dann gesagt hätte, ja, mal gucken, ob wir weiterkommen. Nein, das Ziel ist ganz klar Europameister. Und wir als Christen, wir haben auch ein Ziel. Ein gemeinsames Ziel. Wir leben gemeinsam auf den größten Sieg zu, auf die Siegesfeier mit Jesus Christus. Das ist unsere Perspektive und unser Ziel. Und es geht noch weiter als die Zeit, die wir gemeinsam planen und überschauen können. Der Glaube aus Gnade ist nicht nur in unserem Leben hier das, was uns verbindet. Nicht nur in unserem Miteinander in unserer Gemeinde hier in Bernloch und in Meidelstetten. Gemeinde denkt bis in die Ewigkeit. Das verbindet uns. Das verbindet uns dann auch mit Gemeinden auf anderen Kontinenten, ganz egal, wie die ihre Gottesdienste feiern, auch welchen, die theologisch ganz anders denken und wo man sich auch manchmal streitet. Auch Gegner, wo wir dieses gemeinsame Ziel haben, da sind wir verbunden. Egal, was jeder hinter sich hat, egal auch, was jeder für Schuld auf sich geladen hat, ob er etablierte Stammkraft in der Gemeinde ist oder ob er ganz überraschend nachnominiert worden ist. Paulus hat ganz lang ein anderes Ziel gehabt, für das er gekämpft hat. Er hat die Begegnung mit dem auferstandenen Christus gebraucht und damit verbunden die Einsicht, wie weit er von Gott weg ist, dass er auf das neue Ziel ausgerichtet worden ist. Auf das Ziel, das er von diesem Tag an verkündigt hat, jedem, dem er über den Weg gelaufen ist. Und in seinen Briefen und in seinen Predigten spricht er ganz oft, auch wenn er von diesem Ziel spricht, von der Ewigkeit, gleichzeitig auch von seinen Fehlern, von seinen Sünden. Er hat sie damals unwissend getan, als er in die falsche Richtung gerannt ist, weil er das falsche Ziel vor Augen hatte. Das kommt im Leben nicht so gut und im Fußball auch nicht, wenn man in die falsche Richtung rennt. Da braucht man jemanden, der einen das richtige Ziel vor Augen setzt. Jesus hat es getan. Jesus ist dem Paulus dazwischen gegrätscht und seither weiß er darum, um die Gnade und die Barmherzigkeit, die ihm im Siegerteam eine besondere Verantwortung gibt. Denn dass der Paulus seine Schwächen und seine Fehler kennt, dass er sich seiner Sünde bewusst ist, das gibt ihm nämlich eine ganz besondere Gelegenheit in dieser Gemeinschaft von Jüngern, nämlich er kann für andere da sein mit diesem Wissen. Paulus wird zu einem Führungsspieler im Team von Jesus, zu einem Vorbild für andere. Er schreibt es in unserem Predigtext ganz am Schluss. Und der Predigtext an sich ist ja ein Brief an den jungen Timotheus, also an einen Nachwuchsspieler quasi, die Nachwuchshoffnung im Team Jesu. Und da schreibt er am Schluss, darum ist mir die Barmherzigkeit widerfahren, Doppelpunkt, und jetzt kommt's, dass Christus Jesus an mir als Ersten alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollen, zum ewigen Leben. Paulus wird ein Glaubensvorbild, weil er um seine Fehler weiß und um die Gnade, die ihm Jesus geschenkt hat. Junge Spieler dürfen Fehler machen. Wenn Joshua Kimmich und Julian Weigel bei der EM Fehler machen, dann trägt das ganze Team die Fehler mit. Und gerade dann kann ein Podolski und ein Gomez ganz wichtig werden. Denn gerade dann können sie die Jungen ermutigen, mit ihrer Erfahrung aufrichten und weitertragen. Und wenn Christen Fehler machen, dann sind vielleicht wir, wie Podolski oder Paulus, Vorbilder und Ermutiger. Gnädig und barmherzig, weil wir wissen, dass wir selber auch Sünder waren. Dass wir durch Jesus völlig überraschend ins Team berufen worden sind aus Gnade. In diesem Sinne, auf geht's gemeinsam Richtung Finale. Amen.